Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Simone Nierhaus, Chief Commercial Officer bei Flyer Alarm. Herzlich willkommen.
Hallo Jörg, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja schon mal einen gemeinsamen Podcast gemacht in einer anderen Runde. Und heute freue ich mich, dass du sozusagen alleine da bist und wir tief über Themen rund um Customer Experience Management und Fokus auf den Kunden sprechen können. Und deswegen natürlich ganz am Anfang meine Bitte an dich, kannst du dich einmal unseren Zuhörerinnen vorstellen, was du bisher schon gemacht hast und was auch so die Aufgaben in deiner Rolle sind?
Ja, sehr gerne. Also Name hast du schon verraten, Simone Nierhaus. Ich habe vorhin mal gerechnet, 7,5 Jahren jetzt bei Flyer Alarm. In der Rolle des Chief Commercial Officers ist es eine sehr breit angelegte Rolle. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was Kundenkontakt im ganz umfassenden Sinne ausmacht. Das heißt von Kundenberatung, wenn Reklamationen bearbeitet werden, wenn spezifische Branchenproduktberatung stattfindet. Und zusätzlich habe ich auch im Commercial Part den ganzen Bereich Marketing bei mir. Und ja, es ist eine relativ schöne, breit aufgestellte Truppe. Vielleicht ein bisschen was zu meinem Background. Also ich bin ganz klassisch Diplomkauffrau, war dann in verschiedenen Industrien, auch in verschiedenen Regionen unterwegs. Ich habe dann nach dem Studium, mein erster Job war in der Unternehmensberatung in Frankfurt. Habe dort, sagen wir mal, sehr viele verschiedene Industrien und ganz verschiedene Projektthemen begleitet. Dann hatte ich einige Jahre bei der Citigroup, der Deutschlandorganisation, und habe dort als Personal- und Seniorentwicklerin gearbeitet, aber auch mit einem Fokus auf Vorstandsprojekten. Hatte aber da auch schon einige Zeit im Kundenkontakt, durfte auch mal wirklich längere Zeit auch in der Filiale mit dabei sein. Das war sehr spannend. Dann war ich auch noch insgesamt 10 Jahre bei Bayer und habe da einige Jahre in Asien-Pazifik verbracht und habe aus Shanghai herausgeholfen, eine Inhouse-Beratung für Bayer mit aufzubauen und habe dann auch noch sehr viele Jahre den Marktzugang neuer Arzneimittel verantwortet. Also sehr breit, sehr bunt, aber wie gesagt, hat ganz viel Freude gemacht.
Wow, ja, super viele und schöne Themen, die du bisher begleitet hast. Jetzt bist du bei Flyer Alarm. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Flyer Alarm eigentlich macht?
Ja, der Name ist manchmal etwas, ich sage auf Englisch, misleading, ne? Weil das war einfach der Ursprung vor 21 Jahren oder knapp 22 Jahren. Das erste Produkt von Flyer Alarm wirklich der klassische Flyer war. Das war damals revolutionär, weil der Durchbruch von Flyer Alarm lag darin, dass der Flyer im Sammeldruckverfahren hergestellt wurde. Das heißt, viele Kundenprojekte auf einer Druckplatte umgesetzt wurden und das war damals schon für die damalige Zeit was ganz Neues. Aber insgesamt kann man sagen, dass Flyer Alarm ist, wie gesagt, eine Online-Druckerei, führt auch, sagen wir mal, ganz klassisches E-Commerce-Unternehmen mit über 3 Millionen Produktkonfigurationen. Immer dort, wenn es darum geht, für Fokus B2B, also Businesskunden, eine Markenbotschaft, ihre eigene Marke oder eben auch ihr Werbeversprechen, andere Botschaften, die geteilt werden sollen, an Mann oder Frau zu bringen, dann steht der Flyer Alarm zur Verfügung. Produktrange ist riesig, also von klassischen Druckprodukten, Werbeartikel, Werbetechnik, Bekleidung, digitales Marketing, also überall dort, wo Markenbotschaften gespielt werden können. Und vielleicht noch ein Zusatz, also wir fokussieren uns auf KMUs, es darf jeder natürlich bei uns bestellen, aber KMU ist so die Hauptzielgruppe.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist für das Thema Kundenkontakt zuständig und das Thema Marketing, also inklusive Beratung und Produktberatung. Du warst ja auch in der Rolle des CXO unterwegs und ihr fokussiert euch ja bei Flyer Alarm generell auf das Thema Customer Experience und auch vor allem auf das Thema Kundennutzen. Und dann natürlich die Frage, wie kommt es dazu und was genau bedeutet das bei euch, wenn ihr sagt, ihr habt das Thema Customer Experience im Vordergrund?
Ich denke, das ist für ein E-Commerce-Unternehmen noch wichtiger als vielleicht für ein klassisches Unternehmen, weil der Kontakt, sagen wir mal, für den Kunden deutlich anonymer ist als für andere. Das heißt, Customer Experience, wie gesagt, sehr, sehr breit angelegt. Also dort, wo sich der Kunde überhaupt informiert über Produkte, Services, die er braucht, wenn er in der klassischen Recherchephase ist, online unterwegs ist, also wie wird er auf uns aufmerksam? Dann das ganze Thema auch natürlich der Shop, also wie einfach findet er die Produkte, sind die Produkte selbsterklärend, weiß er, was er zu tun hat, das heißt dort auch eine Experience für den Kunden abzubilden, in der er sich wohlfühlt, in der er gut navigieren kann und einfach auch confident ist, die richtigen Produkte bei uns zu bestellen. bestellen und auch zu konfigurieren. Plus eben auch, dass er in der Experience auch Kontaktpunkte hat. Ich denke, das ist was heutzutage immer weniger wird von meiner Beobachtung, dass viele Unternehmen übergehen, möglichst die persönlichen Kontakte weitgehend einzuschränken, zu unterbinden. Das haben wir überhaupt nicht im Fall, sondern wir versuchen wirklich für den Kunden da zu sein, auch mit Beratung und helfen, wenn es mal ein Problem gibt. Es soll ordentlich beim Kunden das Produkt ankommen. Das heißt auch dieses Thema, wenn das konfigurierte Produkt dann final beim Kunden eintrifft, ist es in der entsprechenden Qualität, ist es für ihn ansprechend. Wenn da noch Fragen sind, auch da bekommt er natürlich Unterstützung.
Jetzt hast du gesagt, dass die persönlichen Kontakte bei vielen Unternehmen reduziert werden. Das stimmt auch. Natürlich auch aus dem einfachen Grunde, weil es ja kostet.
Ja, absolut.
Genau. Warum geht ihr einen anderen Weg? Was ist die Philosophie dahinter?
Es ist einfach so, dass man auch sagen muss, es ist vielleicht aus der Historie auch mit dem B2B-Kontext und dass man ein bisschen Erfahrung braucht, um bei FlyAlarm im Shop auch zu bestellen, was Druckdaten anbelangt. Also ansonsten relativ klassisch, also du wählst dir Produkte aus, du konfigurierst dein Produkt, aber irgendwann kommt die Frage, bitte gib mir deine Druckdaten. Und da ist es so, dass es Menschen gibt, die damit überhaupt gar keine Probleme haben oder dass dann doch manchmal eine Frage kommt, hey, was heißt das, auf was muss ich achten? Oder ich habe was hochgeladen, eine Druckdatei, ich habe meine Fehlermeldung bekommen. Das heißt, um da dem Kunden wirklich den maximalen Support zu geben, dort auch dann das gewünschte Produkt auch bestellen zu können.
Das heißt, ihr habt bei der Bestellung und beim Onboarding sozusagen, dass die Kunden genau wissen, was sie machen müssen. Und wenn Fragen sind, könnt ihr individuell sehr auf sie eingehen.
Ja, das ist das eine. Wie gesagt, natürlich sehr, sehr viele unserer Kunden können das sehr gut. Sonst hätten wir ein Problem, weil dafür sind es einfach viel zu viele Kundenbestellungen. Aber das Thema ist natürlich auch, dass die Produktvielfalt immens gewachsen ist. Also diese über 3 Millionen Produktkonfigurationen. Das heißt, dass der Kunde auch wirklich eine absolute Top-Produktberatung erhält, branchengerecht beraten werden kann. Das ist ein klarer Fokus.
Das hast du ja schon gesagt, ihr unterteilt natürlich die klassische Recherchephase von der Experience-Phase, die im Shop läuft, bis hin natürlich dann auch zu der Beratungsphase. Wirklich Fokus auf Custom Experience, also diese ganze Strecke durchzugehen. Wie viel davon ist es dann sozusagen eher klassische Marketing-Themen zu bespielen? Weil natürlich in der Recherchephase kann ich ja viel im Marketing-Bereich machen, dass der Kunde auf euch aufmerksam wird, zu euch kommt. Ich kann den Shop selber verbessern. Dann wäre das für mich eher so ein bisschen das Thema User Experience. Also wie sollte der Shop eigentlich ausschauen? Da bin ich dann nicht ganz bei Custom Experience. Du hast ja schon gesagt, ihr wollt auch gewisse Kontaktpunkte und Erlebnisse schaffen. Also was davon ist sozusagen gelebtes Customer Experience da aus deiner Sicht, was ihr macht?
In der Tat, Jörg, hast du alle Aspekte mit aufgezählt. Also es ist wirklich die komplette Wertschöpfungskette und es umfasst alles. Wir versuchen auch wirklich crossfunktionalen guten Austausch stattfinden zu lassen, dass wir wirklich sagen, UX-Experten dürfen sich da maßgeblich mit einbringen, was einfach die ganze User-Interface, also wie der Kunde sozusagen den Shop sieht und erlebt. Das gehört natürlich dazu mit allen Marketingmaßnahmen, alles, was ausgespielt wird. Ich sage mal, das ist ja auch ein bunter, großer Blumenstrauß von Neukunden, Bestandskunden, Themen. Ganz starker Kanal ist der Newsletter, der immer wieder auf neue Produkte und Services hinweist, der inhaltlich auch mit Blogbeiträgen verlinkt ist, die dem Kunden helfen. Das ist wirklich über Social Media, wie wir dort auftreten, was wir spielen. Das sind Kataloge, die produziert werden. Das ist wirklich ganz breit von Offline- und Online-Maßnahmen und eben auch alles, also auch im Kundenkontakt. Das geht von einfachen allgemeinen Anfragen, komplexen Produktberatungen, Druckdatenfragen, Reklamationen, Bearbeitung, wo auch ein persönlicher Kontakt stattfindet. Also es ist wirklich sehr, sehr breit.
Jetzt hast du ja eben noch schon gesagt, ihr habt nicht nur die Breite, sondern als E-Commercer ist natürlich das Thema, dass ihr letztendlich einen starken unpersönlichen Kontakt habt. Ihr versucht natürlich, diesen persönlichen Kontakt an gewissen Punkten zu bekommen. Heißt aber, ihr versucht die gesamte Customer Journey, nennen wir es mal so, bei euch möglichst nutzerfreundlich und kundenfokussiert abzubilden. Zeigt sich das bei euch dann auch in der Gesamtstrategie beziehungsweise auch in den KPIs, die ihr habt? Arbeitet ihr ja dann auch mit Kundenzufriedenheitsmessungen? Und wenn ja, wie sind die auch in euren strategischen Alltag eingebunden?
Also das zieht sich wirklich komplett durch. Wir haben eine Strategieableitung und eines der großen strategischen Ziele ist in der Tat die Awesome Customer Journey, die wirklich vollumfänglich breit alles umfasst, was wir beide gerade auch schon andiskutiert haben, Jörg. Und das sind viele KPIs, die auch klassisch sind. Also ich nenne mal zwei, die meisten auch kennen. Also NPS, der Net Promoter Score, also diese ganz klassische Frage, die auch jeder von uns kennt. Ich habe bestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich deinen Shop weiterempfehle? Das ist so diese klassische bis 10er Skala. Skala, die kennen die meisten, die jetzt beispielsweise vielleicht auch zuhören. Dann Customer Effort Score, das ist CES in der Kurzform, kennen auch einige. Da werden verschiedene Felder abgefragt von wie einfach sind bestimmte Dinge, also von Bestellvorgang, Zahlung, Lieferung. Aber da wird auch noch zusätzlich nach der Wichtigkeit gefragt, der Kriterien. Ansonsten haben wir auch unsere eigenen Befragungen, die wir nutzen. Also wir nutzen eine Kundenbefragung nach der Kundenberatung, als auch mal nach der Reglerbearbeitungen. Da wird der Kunde gefragt, wie das Erlebnis war, ob das soweit alles zufriedenstellend ist. Und was wir natürlich auch nutzen, wie alle großen Shops, sind die Bewertungsplattformen. Das sind die drei großen Trusted Shops, Trustpilot, Google-Bewertungen. Da ist natürlich auch ein hoher Fokus drauf.
Das klingt erstmal großartig. Also ich mag vor allem euren Ansatz dieser Awesome Customer Journey, dass es quasi herausragend ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr nutzt verschiedene Kennzahlen wie ein NPS, ein Customer Effort Score, ihr macht eigene Befragungen und schaut euch noch die Bewertungen an. Bringt ihr das nachher alles in einem Dashboard zusammen? Wie macht ihr das? Weil ich kenne viele Unternehmen, die haben das dann auch. Die haben dann nachher so einen Kennzahlenwust und wissen vor lauter Kennzahlen eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollen. Wie geht ihr damit um und welchen Tipp würdest du den Zuhörerinnen geben, womit man anfangen soll und wie man auch mit so einem, ich will nicht sagen Wust, aber mit so mehreren Kennzahlen quasi arbeitet?
Also ich glaube, Jörg, da hast du absolut recht. Ich kenne das auch. Also man kann sich gefühlt tot kontrollen, ja, also mit den ganzen Kennzahlen. Aber es fließt in der Tat in einen Report zusammen. Der nennt sich bei uns Online Reputation Management Report. Und da schauen wir uns das an und besprechen das auch regelmäßig in verschiedenen Kreisen, damit auch Rückkopplung an Fachabteilungen möglich ist. Und ich glaube, das Wichtige ist Fokus. Also vielleicht als Tipp zu sagen, was kann ich denn wirklich beeinflussen und mit welchen Werten kann ich auch arbeiten? Und ich sage, es gibt bestimmte Werte, nehmen wir mal ein Beispiel NPS, ist so, dass wir einfach uns den Verlauf anschauen, dass man einfach sieht, Verlaufskurven, entwickelt er sich positiv, negativ, was bedeutet das? Bei einem CES macht es schon Sinn, da ein bisschen tiefer reinzuschauen. Wir merken auch direkt, schlechte Werte haben bei uns sehr oft eine Korrelation mit der Lieferzeit. Das sind einfach Erfahrungswerte, die man dann einfach sammelt. Das heißt, man kann gut ableiten, okay, muss ich mal mit einem Carrier sprechen? Gab es Probleme in der Produktion, wenn eine Zeit lang zum Beispiel Qualitätsthemen auftreten? Also auch sowas möglichst schnell rückzumelden, weil das ist auch eine Besonderheit, die vielleicht Flyeralarm im Vergleich zu einigen unserer Konkurrenten hat. Also wir sind nicht rein Plattformen, die einfach nur einkauft verteilt, sondern wir produzieren wirklich selbst. Das heißt, es gibt in Deutschland 8 Produktionsstandorte. Das heißt, wir haben auch einen direkten Durchgriff auf Produktion beispielsweise. Deswegen ist da der Dialog auch immens wichtig.
Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, sich nicht nur den NPS anzuschauen, sondern wirklich auch nochmal die Korrelationen mitzunehmen. Ich erzähle das immer ganz gerne. Ich habe früher viele Events organisiert, auch größere Events organisiert. Und ich habe eine relativ schnelle Korrelation festgestellt zwischen Zufriedenheit und dem Event. Das hing nicht vom Caterer ab. Das heißt, egal wie cool das Event gewesen ist, egal welche coolen Show-Acts ich und Co. hatte, wenn das Essen nicht gut gewesen ist, dann hat das Event durchgängig halt schlechte Kritiken bekommen. Und wenn die Show-Acts schlecht gewesen sind, aber dieses Essen gut gewesen ist, dann war es immer weit oben sozusagen. Es gibt also manchmal so einfach Einflussfaktoren, die halt sehr stark auf die Zufriedenheit ausstrahlen. Und klar, bei euch ist es Lieferzeit, aber es macht für andere Unternehmen auch mal Sinn zu schauen, was sind denn das bei mir eigentlich, die relevanten Einflussfaktoren, die direkt auf den NPS abstrahlen.
Ja, du, das ist sehr spannend. Also auch die Analogie, die du gerade bringst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, bei uns ist es ja oft so, dass irgendetwas bestellt wird, ein Druckprodukt, anlassbezogen. Das heißt, weil eine Veranstaltung beispielsweise promotet wird. Und wenn ich halt nicht mehr genug Zeit habe, das werblich einzusetzen oder im schlimmsten Fall ja das Produkt ankommt, nachdem mein Event stattgefunden hat, dann hilft es dem Kunden nicht mehr, ne? Und damit erklärt sich dann auch der Unmut, ne? Wenn dann eine Reklamation kommt und sagt, hey Leute, ihr habt das Lieferdatum mal gerissen, ne?
Und das Schöne ist aber auch, ich weiß, wo ich ja mein Budget einsetzen kann. Ne? Ich mache immer, wenn ich Events jetzt mache, dann sage ich so, lieber nochmal 10 Euro mehr fürs Essen investieren pro Person, weil dann weiß ich, dann steigt automatisch die Kundenzufriedenheit hinten dran an. Und wenn ich dann sparen muss, dann gucke ich lieber an den anderen Punkten, die eben keinen so großen Einfluss auf die Glücklichkeit der Teilnehmerin hat. Ja, das ist so das Thema. Ist bei euch die Kennzahlenmetrik eigentlich gewachsen oder kamst du quasi hin? Es gab diese Kennzahlen schon, sie mussten zusammengefasst werden. Wie war so der Weg bei euch an der Stelle?
Das ist ganz spannend, Jörg, weil man viele Kennzahlen hat, aber sie sich eigentlich nicht stringent anschaut. Also es gab sehr viele Kennzahlen, die wir einfach schon eingesammelt haben, ohne dass es aber wirklich systematisch zusammengefasst wurde oder auch wirklich ja, als Entscheidungsgrundlage genutzt wurde. Das heißt, wir haben das professionalisiert, indem wir gesagt haben, lass uns die wirklich zusammenführen und regelmäßig anschauen, auch mit dem richtigen Verteilerkreis. Das war, glaube ich, ein wichtiges Learning, was ich auch gerne weitergebe. Und andere Dinge, beispielsweise Kundenzufriedenheitsanalysen, die wir machen, basierend auf den Kundenberatungen. Da muss man dann einfach auch mal nachjustieren. Sind es noch die relevanten Fragen? Ist es zu komplex? Also was wir gelernt haben, auch mal zu dekomplexen und ein paar Fragen vielleicht auch mal rauszuwerfen.
Finde ich super. Danke sozusagen für die praktischen Tipps hinten dran. Weil ich kenne das auch von Unternehmen, die halt dann in allen Bereichen so seine eigene Kennzahl hinten dran. Dann fängt man an, den mal irgendwie zu verdichten, dass es sozusagen zentral geführt wird. Dann wird es aber ultra komplex, weil man dann sehr viele Kennzahlen hat, nachdem ich mal steuern kann. Das heißt, der Trick besteht darin, das dann irgendwann auszudünnen, dass man einige wenige Kennzahlen hat, nach denen man dann aber auch dann zentral steuern kann, an die sich so ein bisschen alle halten. Und das Gleiche gilt auch, was so eigene Kundenbefragungen angeht. Da wächst normalerweise auch der Fragebogen immer von Jahr zu Jahr quasi, weil dann nochmal die Frage dazu kommt. Da macht es auch Sinn, sich so eine feste Kennzahl von Fragen zu geben, die man maximal stellen will und dann aber wirklich immer zu überlegen, welche neue reinnehmen möchte, schmeiße ich dafür quasi eine alte raus und das nicht einfach dann stark anwachsen zu lassen. Das kenne ich auch von Unternehmen, die das gerne mal machen.
Vielleicht noch ein Zusatztipp, was ich auch damals festgestellt habe. Wir haben verschiedene Metriken benutzt. Das heißt, in dem einen ist es die Skalierung 1 bis 5, einmal 1 bis 3. Dann, na, das merkt man dann einfach. Oder hat man ja auch, der CES wird anders bewertet wie der NPS. Und dann hat man am Schluss, oh, ist der kleinere Wert besser? Ach nee, da war es der größere, da der kleinere. Also einmal Schulnotensystem, dann wieder anders wie die 5-Star-Ratings. Also auch da einfach machen. Versuchen, die Metriken anzugleichen, damit man nicht so viel im Kopf umdenken muss.
Danke, ist auch nochmal ein guter Punkt. Jetzt haben wir ja Metriken, die auf das Thema Kundenzufriedenheit gehen. Und ich sage immer, in Deutschland ist ja Kundenzufriedenheit, nenne ich das immer so ein bisschen so ein Feigenblatt für Umsatzsteigerung. Weil eigentlich möchten die Geschäftsführer eine Umsatzsteigerung haben. Und dann geht man davon aus, wenn ich den NPS nach oben bringe oder die Kundenzufriedenheit, dass ich dann Kunden habe, die wiederkommen, Kunden habe, die mehr empfehlen und damit einen steigenden Umsatz habe. Und da es in Deutschland irgendwie schöner ist zu sagen, ich möchte lieber zufriedene Kunden haben, als ich möchte mehr Geld verdienen, dann haben sich viele Unternehmen das Thema CX auf die Fahne geschrieben. Aber eigentlich mit dem Thema Umsatz verknüpft. Und deswegen natürlich da die Frage, seht ihr das auch? Also habt ihr auch Finanzkennzahlen mit den Kundenzufriedenheitswerten verknüpft? Seht ihr Korrelationen? Hat das direkten Einfluss oder wie geht ihr sozusagen um? Oder ist Kundenzufriedenheit bei euch sozusagen, ich will nicht sagen reiner Selbstzweck, aber eine eigenständige Kennzahl quasi?
Also wir haben keine direkte Beziehung mit den Umsatzkennzahlen, aber natürlich ist das auch was wir als Unternehmensstrategie natürlich auch gesetzt haben. Umsatz muss sich entwickeln, genauso wie andere finanzgetriebene Kennzahlen. Und natürlich schauen wir uns das an, dass wir sagen, Kundenzufriedenheit mit der Steigerung, was macht der Umsatz? Ich finde es auch gar nicht so schlimm, Jörg, weil du hattest es gerade so ein bisschen negativ beschrieben mit dem Feigenblatt, weil hey, natürlich wollen Unternehmen mehr Umsatz machen, wachsen und ein vernünftiges Unternehmen sollte daran interessiert sein, nachhaltig zu wachsen. Ist immer eine Frage auch der Zeitlinie, wie schnell will ich denn Profit aus etwas ziehen? Und ich sag mal, die meisten Unternehmen sagen, wir wollen langfristig uns am Markt etablieren, langfristig wachsen. Und das geht nur, wenn man einen guten Job macht, ist meine Meinung. Und wenn man einfach als Unternehmen einen guten Job macht und damit die Kundenzufriedenheit steigert und damit die eigenen Umsätze, ist es für mich eigentlich ein perfektes Hand-in-Hand-Gehen.
Da bin ich komplett mit dabei. Das sollte auch gar nicht so klingen, dass es schlimm ist, dass man mehr Umsatz machen möchte. Ich sage nur, ich kenne eine ganze Reihe von Vorständen, Geschäftsführern, die lieber sagen, ich möchte Kundenzufriedenheit steigern, aber eigentlich meinen, ich möchte mehr Umsatz machen. Und das ist das Thema hinten dran. Also ich erzähle dir mal gerne die Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast schon erzählt habe. Da bin ich gerufen worden von einem Unternehmen. Die hatten gerade 3 neue Vorstände und die haben gesagt so, hey, wir möchten jetzt Kundenzufriedenheit steigern. Da habe ich gesagt, nee, ihr wollt ja mehr Umsatz machen. Dann haben die gesagt, nee. Also wir sind jetzt tolle Vorstände und wir möchten nur, dass wir zufriedenere Kunden haben. Und es geht nicht um das Geld hinten dran. Da habe ich gesagt, es geht immer ums Geld. Deswegen, wenn wir Kundenzufriedenheitsthemen machen, dann müssen wir auch mal gucken, sozusagen, wo sind denn eure monetären Hebel? Die haben sich ein bisschen als Philanthropen dargestellt und gesagt, wir wollen das gar nicht machen. Und dann haben wir eine halbe Stunde diskutiert. Und dann habe ich dann nachher gefragt, woher denn eigentlich das Geld kommt und wie der Weg ist. Und dann irgendwann haben sie gesagt so, ach ja, sie haben recht, es geht uns doch nur ums Geld sozusagen hinten dran. Und das finde ich gar nicht so schlimm, das meine ich eigentlich damit, weil niemand macht Kundenzufriedenheit nur um der Kundenzufriedenheit willen, sondern die meisten Unternehmen machen das natürlich, weil sie Kündigerraten senken wollen, weil sie Weiterempfehlungsraten steigern wollen, weil sie Cross-Selling irgendwie erhöhen wollen. Aber da muss ich das auch ansprechen. Ich mache ja jetzt schon das CX-Thema seit relativ langer Zeit, ich glaube seit 18 Jahren jetzt mindestens. Und wir haben das für ein sehr großes deutsches Unternehmen gemacht, damals gestartet. Und die hatten sich auch nur das Thema CX auf die Fahne geschrieben. Da haben wir alles gemacht, da haben wir Geld rausgeballert, dann haben die Kunden Fußbälle bekommen, Event-Einladungen. Also wir hatten dann sehr zufriedene Kunden gehabt. Das Einzige, was wir nicht hatten, war, dass der Kunde dann irgendwie mehr Geld ausgegeben hat oder länger geblieben ist quasi hinten dran. Und da habe ich natürlich gelernt, dass man ganz wundervoll Kundenzufriedenheit steigern kann, ohne aber einen Effekt fürs Unternehmen zu haben. Und deswegen, also für mich ist CX immer direkt verbunden mit finanziellen KPIs. Sei es, dass ich die Kündigerrate senke oder eben mehr Umsatz generiere. Und das ist mir total wichtig in meinen CX-Projekten, dass man das auch mal direkt koppelt. Darauf wollte ich eigentlich noch hinaus.
Das unterschreibe ich voll und ganz, Jörg, weil ich glaube auch, wie du sagst, du könntest jetzt, wenn du in den ganzen Maßnahmen singulär viel Gas gibst, ne, dass du sagst, ey, du hast zwar die beste User Experience im Sinne von UX-Design der Seite, aber du hast dahinter qualitativ schlechte Produkte oder eben schlechten Service, dann wird es dir eben auch nichts bringen, sondern ich glaube, du musst wirklich gucken, das ist wie bei einem Orchester. Das Ganze wird nur gut, wenn alle Instrumente eben auch wirklich top spielen und top aufeinander abgestimmt sind, dann sitzt man dort und kann es genießen. Und ansonsten hast du da einfach ganz, ganz heftige Schräglagen drin, ne?
Ja, genau. Deswegen finde ich super, dass ihr das ganzheitlich angeht und wirklich alle Unternehmensbereiche und die Customer Journey von vorne bis Ende dann auch mit reinnimmt.
Dankeschön. Wir geben zumindest das Beste.
Ja, genau. Und darauf will ich auch mal hinaus. Du hast gesagt, ihr wollt eine awesome Customer Journey haben. Da kriege ich immer sofort so ein bisschen Schnappatmung, ehrlicherweise, wenn nicht Unternehmen sowas Großes vorgeben. Weil ich bin ja schon mal ganz froh, wenn Unternehmen überhaupt eine anständige Customer Journey haben. Das ist bei vielen noch nicht gegeben. Und awesome klingt ja schon so herausragend. Das finde ich, ist immer so ein krasser Anspruch. Und da die Frage, wie definiert ihr das? Wie geht ihr damit um? Und wie arbeitet ihr auch da strategisch? Ist das nur etwas, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt? Oder wie schafft ihr das in so einem strategischen Angang für 1, 3, 5 Jahre sozusagen zu sagen, hey, wir wollen wirklich awesome sein? Und wie messt ihr diese Awesomeness, nennen wir es mal so?
Awesome ist natürlich ein strategisches Ziel, ne? Also wenn du sagst, wie weit seid ihr da? Also wir haben auch noch Kinderkrankheiten und Probleme, die wir auch auf jeden Fall ausmerzen müssen. Wie gesagt, an dem Status, da würde ich noch keine 10 von 10 hinhängen. Aber ich finde es trotzdem gut, auch ambitionierte Ziele zu haben und zu sagen, hey, wir wollen halt eben nicht eine gute Customer Journey, sondern wir sagen, ey, die soll außergewöhnlich sein, die soll toll sein. Und das ist die Vision und das Ziel, auf das wir hinarbeiten und immer wieder dann eben auch zu challengen. Wo sind wir ganz gut? Wo sind wir noch nicht gut? Wo müssen wir wirklich noch eine gute Meile dann einfach gehen? Und das Ganze abzuwägen und ja, natürlich dann auch in den KPIs setzen wir uns Zielwerte. Wir sagen dann auch, was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann musst du einfach auch schauen, wo hast du die größten Hebel? Wo hast du die größeren Baustellen, die du auf jeden Fall angehen musst? Das geht dann einfach wirklich auch in der Kaskadierung bis in den Projektmanagementprozess rein, dass es eben Projekte priorisiert, fokussiert werden, die dort auf eine awesome Customer Journey einzahlen.
Okay, super. Also es ist für euch wirklich so eine Vision, so ein Leitstern, wo ihr hingehen wollt.
Ja, genau, richtig.
Und wenn ihr das Thema so fokussiert habt, wie hat sich aus deiner Sicht so ein bisschen auch der B2B-Markt verändert? Weil natürlich der B2C-Markt sich in Richtung Customer Experience stark verändert hat. Das ist ja ein großes Thema gewesen. Der B2B-Markt zieht ja typischerweise auch nach. Habt ihr in den letzten Jahren eine Veränderung gemerkt in dem B2B-Markt, was das Thema Customer Experience angeht und die Kundenanforderungen?
Ja, ich denke schon, dass du da auch Bewegung siehst. Und ich unterschreibe das, was du sagst, dass eben der B2B-Markt sich auch an den B2C-Markt orientiert. Also ich denke, man merkt einfach auch der Wunsch nach Convenience, also Einfachheit ist definitiv gestiegen. Vielleicht ein Insight, man merkt auch die Art des Kontaktierens verändert sich. Früher bei Weitem den stärksten Kontaktkanal war das Telefon. Also wir bedienen 4 verschiedene Kanäle, also einen klassischen Chat, ein Kontaktformular, E-Mails und eben auch das Telefon. Und beim Telefon merken wir, dass da viel Abwanderung Richtung Chat stattfindet. Das heißt also auch dieses Generation-Thema, vielleicht auch B2C-orientierte, ich schicke da mal schnell eine Frage hin, das ist einfach auch die Kommunikationsmedien ändern sich dort. Das sind einfach Effekte, die wir auch spüren.
Und dann auch entsprechend mehr Kapazitäten wahrscheinlich in den Kanälen aufbaut, oder?
Ja, oder switchen, ne? Dass man einfach sagt, zum Beispiel früher hatten wir wenige Menschen mit einer wirklichen Chat-Kompetenz und dann einfach auch dort natürlich sagen, wir brauchen einen Shift, einfach auch von den Skill-Levels für die Mitarbeiter, um das eben auch zu bedienen. Und natürlich alles, was wir uns einstellen werden, ist ganz viel Digitalisierung hoch und runter. Gerade im Customer Support, Themen wie Bot-Lösungen, das wird auch die Welt deutlich verändern und tut es bereits.
Wo steht ihr da im Augenblick bei den Bot-Lösungen? Also wir reden ja von einfachen Chatbots. Mittlerweile gibt es ja gute Voice-Bots. Demnächst werden wir ja Avatare haben. Wo seid ihr da aktuell unterwegs?
Da ist zum Beispiel was, wenn du sagst, wo mein persönlicher Painpoint ist, noch deutlich zu weit hinten. Also wir sind mit Systemanbietern im Austausch, wir haben die Planung vorliegen. Da wäre der nächste Ausbaustufe definitiv einen sehr guten Chatbot und Voicebot auch mit LLM-Modellen aufzusetzen.
Das wird, glaube ich, noch wirklich spannend werden, die nächsten 1 bis 2 Jahre. Chatbots natürlich rein auf der Textvariante. Also da hat ja Watson relativ viel gemacht, jetzt vor 5, 6 Jahren und die ganzen Chatbots schon mal aufgebaut gehabt. Aber Voicebots funktionieren ja auch, dass man wirklich mit den Modellen jetzt schon sprechen kann. Und ich glaube, das nächste große Ding, die nächsten 1 bis 2 Jahren, wird halt wirklich sein, dass ich im besten Fall dann auch über Teams oder andere Technologien quasi dann auch mit einem Avatar sprechen kann und bedient werde. Und ich glaube, das ist so der große Vorteil. Und das sehe ich natürlich auch bei anderen Kunden, dass es eine Abwanderung eher in die digitalen Kanäle geht, aus dem einfachen Grunde, weil wenn ich irgendwie das Service Center anrufen möchte, dann hänge ich im schlimmsten Fall 5 bis 10 Minuten in der Warteschleife, was niemand mehr haben möchte. Wenn ich irgendwie über den Chat gehe und Co., dann habe ich das Gefühl, dass es einfach schneller geht, weil ich kann erstmal meine Frage rauspumpen, dann kriege ich immer eine Antwort zurück. Also da habe ich natürlich eine andere Art der Kontrolle als Nutzer. Und das wird nochmal spannend werden, wenn ich natürlich dann über Bots laufe, dann skaliere ich ja, dann habe ich nicht mehr eine gewisse Menge an Service-Mitarbeitern, die eine gewisse Menge an Service-Anfragen abarbeiten können, sondern dann skaliere ich ja sehr stark nach oben und kann da auch in die Kommunikation einfach einsteigen.
Und die Vision teile ich auch. Also ich habe dem letzten Mal ein Video gesehen, wo Assistenzsysteme telefoniert hat und ein Reklamationsthema komplett eigenständig bearbeitet haben. Das fand ich schon sehr imposant. Und das ist eben auch was ich glaube, was uns die nächsten Jahre maximal beschäftigt, ist auch der Ausbau der Assistenzfunktionen, ne, oder Avatare, die einfach ganz viele Aktivitäten übernehmen werden.
Das wird meiner Meinung nach in den meisten deutschen Firmen unterschätzt. Also typischerweise, das sehen wir, sind neue Technologien immer im Servicebereich im Einsatz, einfach deswegen, weil da sehr viele Menschen sind mit automatischen Tätigkeiten, sodass neue Technologien da helfen, letztendlich Effizienzen zu heben. Aber gerade das AI-Thema und das, was noch im AI-Bereich kommen wird, wird meiner Meinung nach gerade den Servicebereich nochmal deutlich revolutionieren. Deswegen freue ich mich auf die nächsten 1 bis 2 Jahre, die da kommen.
Dito, Jörg. Also ich sage auch, ich glaube, dass es eine der spannendsten Themenfelder ist, die man momentan in Unternehmen mit begleiten darf.
Jetzt begleitet ihr das Thema Customer, oder genau genommen du ja, das Thema Customer Experience schon seit längerer Zeit. Aus deiner Erfahrung her, was sind so die Do's und Don'ts, die du gerne den Zuhörern mal mitgeben würdest, aufgrund deiner Erfahrung der letzten Jahre, wenn man Customer Experience so ganzheitlich voranbringen will oder, wie du so schön gesagt hast, eigentlich auf die Awesome Customer Journey strebt?
Also ich glaube, viel haben wir auch schon angesprochen. Das eine ist wirklich, wie breit man rangeht, dass man auch manchmal überlegt, was neben dem ganz Offensichtlichen ist, was in so eine Customer Experience reinspielt, dass man sagt, wo sind die Haltepunkte unseres Kunden, immer aufs entsprechende Geschäftsmodell natürlich abgestellt. Und dort einfach auch sagt, wo ist der Nutzen eben auch für den Kunden? Was macht es awesome? Was macht es vielleicht auch ganz im Gegenteil, ne, zu einem Painpoint für den Kunden? Also sich das Ganze wirklich mal systematisch anzuschauen, dann auch wirklich zu überlegen, welche Zahlen möchte ich nutzen, um das zu messen. Also was hilft mir dabei, was eben auch nicht. Also da auch wirklich eine gute Systematik im Sinne von KPIs reinzubekommen. Dann das Thema, mit welchen Kreisen man sich die Zahlen auch regelmäßig anschaut. Also es ist ganz viel Lernerfahrung und auf jeden Fall wirklich Augen und Ohren offen zu halten, wo die Trendentwicklungen hingehen. Also wie bewegen sich die Märkte, was kommt, und dann einfach auch wie ein Schachspieler, was ist der nächste Zug, was kommt vielleicht auch in 2, 3 Zügen schon. Weil ich sag mal, das ist in der Regel auch nichts, was man sehr kurzfristig schnell umstellt. Das ist auch eine Erfahrung von mir. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Kundenservice morgen anders machen, es braucht Vorlaufzeit und Planung.
Das ist wohl richtig. Also die meisten Kundenservice-Projekte, die ich kenne, die dauern ungefähr 1 bis 2 Jahre, bis man nachher mal neue Technologien eingeführt hat und die ganzen Themen am Laufen hat. Das ist schon ein etwas größeres Brett, was normalerweise im Servicebereich gebohrt wird.
Ja, und Don'ts ist auf jeden Fall, Kundendaten zu ignorieren. Also ich glaube auch, was viele machen und wo ich uns auch selbst ab und an mal erwische, ist, man hat tolle Ideen zu Produkten, zu Services, zu was auch immer, aber dann einfach zu sagen, ist es das, was der Markt, was der Kunde braucht, was er nicht braucht, nach was justiere ich das? Also, dass man sagt, mehr auf die Dinge hören, die einem eigentlich auch über die eigenen Kanäle zur Verfügung stehen.
Ich muss so lachen, weil ich kenne das gerade aus dem Projekt heraus. Und dann hat man so wunderschöne Ideen und ist so begeistert von gewissen Dingen, die man machen will oder von gewissen Produkten. Und die Zahlen sagen einem, dass der Markt aber nicht oder die Kunden nicht davon begeistert sind. Das finde ich auch in meinem Kopf immer so unglaublich schwer zu drehen, von dann meine Begeisterung quasi loszulassen und wirklich auf diese Zahlen zu hören, die exakt das Gegenteil aussagen. Das ist kein einfacher Prozess. Hast du dafür Tipps, das gut hinzubekommen?
Oh, ich glaube einmal so selbst das eigene Reflexionsvermögen und einfach wirklich in Austausch mit den Kollegen zu gehen. Also kommunizieren, diskutieren, gemeinsam an den Tisch setzen, einfach da im Dialog bleiben. Aber es ist schwer teilweise.
Das ist aber ein guter Punkt, das stimmt. Wenn ich das mit Kollegen diskutiere, sozusagen mit dabei, dann merke ich, wie die Begeisterung auch nachlässt, wenn ich dann nicht nur die Zahlen habe, sondern auch reale Personen, die halt dann wirklich nochmal dagegen sprechen oder halt einfach die Nuancen auch nochmal anders drehen. Das ist ein guter Punkt. Du hast eben noch einen schönen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, auf der einen Seite strebt ihr nach der Awesome Customer Journey. Gleichzeitig seid ihr aber noch an den Hausaufgaben dran. Das ist eine Sache, die ich auch häufig bei Kunden sehe, dass man auf der einen Seite sozusagen so einen klaren Fixstern hat, weit nach vorne zu gehen, dass aber das Geld häufig da liegen bleibt, wo einfach gewisse Serviceprozesse noch nicht optimal stimmen. Und dann habe ich Kunden, die das mal ganz gerne ignorieren und lieber irgendwie den schönen Teil machen wollen, nochmal irgendwas noch ein bisschen hübscher machen möchten, aber eigentlich so die Brot-und-Butter-Dinge so ein bisschen vernachlässigen. Und ich sage immer, da liegt aber das Geld natürlich, weil wenn ich Prozesse habe, die den Kunden sehr unglücklich machen, dann verliere ich halt Kunden hinten dran. Das ist auch häufig, dass Kunden eine hohe Kündigerrate haben und gar nicht daran arbeiten wollen, warum auch immer, sondern lieber daran arbeiten, nochmal neue Kunden zu gewinnen. Ihr macht es ja anders. Ihr geht ja wirklich auch an diese Painpoints ran. Was ist so ein bisschen da deine Empfehlung an die Zuhörerinnen, wenn es darum geht, sich auch mal um die Painpoints zu kümmern und nicht immer nur nach den anderen schönen Dingen quasi zu streben?
Ich glaube, was wirklich hilft, ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Pain Points. Also wenn man wirklich durchgeht und sagt, was tut uns im Business zum Thema Wachstum und Weiterkommen am meisten weh und dort auch wirklich dann gemeinsam auch zu priorisieren und dann einfach mal zu sagen, wenn wir wissen, das ist der stärkste Hebel, dann sollte halt eben dort auch die Aufmerksamkeit und die Ressource idealerweise hingeführt werden. Und was ich auch noch mitgeben würde, ist eben auch Durchhaltevermögen. Also ich bringe mal ein Beispiel aus der Flyer-Alarm-Welt, den Besteller bei uns kennen. Es ist ja so, dass vor über 20 Jahren diese ganzen E-Commerce-Systeme noch nicht so käuflich waren. Das heißt, es sind in der Regel alles selbst programmierte Shop-Systeme. Und bei uns ist es so, dass beispielsweise nach der Zahlung erst der Druckdaten-Upload erfolgt. Das ist für Bestandskunden kein Thema. Die kennen das. Für Neukunden ist sowas irritierend. Weil ich sage, ich soll jetzt was bezahlen, aber ich habe meine Druckdaten ja noch nicht mal hochgeladen. Na, und das ist dann einfach sowas. Und das kann man dann natürlich auf der Seite schon darstellen und Informationskästchen dazu packen und nochmal einfach da Informationen mitgeben. Aber auch zu sagen, man möchte sowas ändern, aber das ist halt manchmal auch ein langer Weg, weil da wirklich an viel Eingemachtes rangegangen werden muss. Und dann eben auch zu sagen, Durchhaltevermögen und einfach auch langfristig denken und planen und einfach auch solche Themen nicht aus dem Fokus verlieren.
Das ist natürlich wichtige Punkte für den Kunden, wenn ich erstmal zahlen muss, bevor ich dann quasi mein eigentliches Anliegen sozusagen machen kann, habe ich schon mal sozusagen eine emotionale Sperre, den Prozess auch wirklich abzuschließen. Und es ist, wie du sagst, ich kenne das von vielen meiner Kunden auch, zum Webshop und Co. mit den Eigenprogrammierungen. Man denkt immer, es ist so leicht, das zu ändern, aber es ist halt ein sehr lange gewachsenes System irgendwie. Um dann an dieser einen Schraube zu drehen, ist schon ein größerer Aufwand, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie kommt man eigentlich an diesen Stellen entsprechend voran. Da wir so ein bisschen Richtung Ende gehen, wir haben ja auch schon über Trends gesprochen. Was sind aus deiner Sicht so Trends und Themen, die euch auch noch im Bereich Customer Experience oder Kundenfokussierung so die nächsten 1-2 Jahre begleiten werden? Was siehst du da auf euch zukommen?
Was so die übergeordneten Themen sind, natürlich Thema 1 hatten wir gerade eben, war das ganze Thema Digitalisierung, Artificial Intelligence, Bot-Lösungen, Assistenzsysteme, Avatare. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Das Thema, was wir aber auch haben, ist beispielsweise, wie kann man dem Kunden auch das mit der Druckdatenerstellung einfach machen? Also viel beispielsweise zum Thema Online-Gestalten, Unterstützung, also jetzt spezifisch für Flyer-Alarm, für unser Business. Also wo kann Vorlage dem Kunden zur Verfügung gestellt werden? Damit man eben kein, sagen wir mal, Grafikexperte sein muss oder sofort jemanden extern braucht, der einen unterstützen muss. Also auch solche Dinge, was alles in Convenience einbezahlt und einfach auch Thema schnelles, einfaches Auffinden von Produkten oder Lösungen für die eigene Problemstellung.
Okay, also viele Service-Themen sozusagen rund um den Kunden, der eben das Leben quasi einfacher macht. Super. Erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Insights Richtung CX. Ich gebe ja am Ende immer nochmal das Wort an dich quasi. Was willst du nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben rund um das ganze Thema Customer Experience und Kundenfokussierung?
Also alle, die in dem Umfeld arbeiten, ich sage, wir haben ja einen schönen Vorteil. Wir sind alle selbst Kundinnen und Kunden. Das heißt, wo der Perspektivenwechsel sehr, sehr leicht fällt. Also sagen, was würde ich jetzt selbst erwarten und wirklich dieses Thema Kundenstimme hören, verstehen und eben auch dann fürs Unternehmen sich immer wieder, und das braucht man wirklich regelmäßig, ein Review zu machen, wo stehe ich da, was möchte ich ändern, an welche Themen gehe ich beispielsweise auch nicht dran, und sich da einen guten Schlachtplan zu machen, der auch wirklich gerne mal ein paar Jahre in die Zukunft reicht.
Super. Und damit sage ich vielen, vielen Dank, liebe Simone, für einen sehr spannenden Podcast.
Danke dir, lieber Jörg.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.